Ja, wir sind im Buch Nehemia. Kapitel 1 haben wir gesehen, dass Nehemia eine große Bürde hatte, nachdem er hörte, dass die Mauern Jerusalems niedergerissen waren. Eine Last für die Gemeinde, haben wir gesagt. Und er war in einer misslichen Lage, weil er einerseits diese Bürde verspürte, aber andererseits nichts tun konnte, weil er Sklave am Königshof war. Also was tat er? Er betete. Wir haben über sein Gebet gesprochen in Kapitel 1. Kapitel 2 haben wir gesehen, dass Gott zu seiner Zeit kommt. Er hat einen perfekten Plan. Wir dürfen ruhen in seiner Souveränität hinsichtlich seines Wirkens weltweit, aber auch hinsichtlich deiner persönlichen Nöte, die du hast. Wir dürfen vertrauen, dass Gott die Fäden unseres Lebens und dieser Welt in seinen Händen hält. Wir haben auch gesehen, dass Nehemia loyal war, obwohl es mit hohem Risiko verbunden war, nun vor dem König für die Sache Israels und Jerusalems einzustehen. Wir haben gesagt, ja, er ist loyal gewesen zu seinen Brüdern und Schwestern, zur Sache Gottes. Und wir haben gelernt, dass auch spontane Gebete nicht minder wertiger sind als ausführliche. Alles hat seine Zeit. Und wir wollen lernen, ein Leben mit Gott zu führen, sodass in den Zeiten, wo ein spontanes Gebet nötig ist, wir auch überhaupt daran denken, dies zu formulieren. Dann habe ich euch gesagt, dass wir heute Abend nicht das Kapitel 2 beenden, sondern zu Kapitel 3 springen. Und nun kann vielleicht der ein oder andere die Frage haben, ja warum? Warum springen wir jetzt hier über das heilige Wort Gottes hinweg? Und ja, es ist nicht meine Art, dies normalerweise zu tun, aber ich will es euch kurz erklären. Das, was ich an diesem Wochenende hier aus dem Nehemia-Buch vortrage, entstammt einer Predigtserie, die wir vor einiger Zeit in der Arche gehalten haben. Und diese Predigtserie habe ich mir mit meinem Vater geteilt. Und genau, er ist nicht hier. Und er sprach halt von Vers 11 an, Kapitel 2. Das könnt ihr nachhören, ja. www.arche-gemeinde.de. Das ist der einfache Grund. Genau. Aber ich habe Folgendes getan. Ich habe eben noch mal kurz in seine Predigt reingeschaut, nur jetzt nicht, um sie zu halten, sondern um uns nur kurz zu helfen, diesen Teil mit zu verinnerlichen. Wenn ihr es gelesen habt, wisst ihr selbst, jetzt ab Vers 11 ist tatsächlich Nehemia in Jerusalem angekommen. Und er untersucht die Mauern. Und die Gedanken, die mein Vater in seiner Predigt verarbeitet hat, die ich sehr hilfreich finde, war, woran machen wir fest, dass eine Vision oder eine Berufung wirklich von Gott kommt? Das war so die Frage, die er stellte. Und anhand dieser Verse wurde deutlich, dass eine Berufung von Gott kommt, zeigt sich einmal darin, dass diese Berufung das Wohl der Kinder Gottes im Fokus hat. Wenn ihr nur einmal hineinschaut, Vers 10. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, also dass Nehemia nach Jerusalem kommt, dass ein Mensch gekommen war, um was? Um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Hast du eine Vision, eine Berufung auf deinem Herzen? Kannst du prüfen, ist sie von Gott? Ja. Hast du das Wohl der Gemeinde im Blick? Zweiter Punkt. Nehemia behielt diese Berufung und Vision, die Gott ihm geschenkt hat, zunächst einmal in seinem Herzen. Vers 12. Da machte ich mich bei Nacht auf mit wenigen Männern, denn ich sagte keinem Menschen, was mir mein Gott ins Herz gegeben hatte, für Jerusalem zu tun. Wir haben manchmal mit Menschen zu tun, die posaunen mit einem Enthusiasmus ihre von Gott empfangenen Visionen hinaus, bevor überhaupt irgendetwas überlegt wurde. Kommt es von Gott, dann bewegst du es zunächst einmal in deinem Herzen, bevor du große Töne machst. Es erinnert mich an die Worte, die wir über Maria lasen oder lesen. Maria behielt diese Worte in ihrem Herzen. Dass es dann Realität wurde, dafür sorgt Gott schon. Wir brauchen nicht unser eigener Promoter zu sein. Und das dritte, Prüfkriterium, ob eine Vision oder eine Berufung von Gott ist, ist, dass wir mit einer nüchternen Prüfung vorgehen. Vers 13. Und ich ritt bei Nacht durch das Taltor hinaus in Richtung der Drachenquelle und zum Misttor, und ich untersuchte die Mauern Jerusalems, die niedergerissen waren, und ihre Tore, die mit Feuer verbrannt waren. Jesus sagt, wer einen Turm baut, der soll die Kosten überschlagen. Auch das gehört zu einem göttlichen Ursprung einer Vision oder einer Berufung. Überschlage die Kosten, untersuche den Zustand, die Mauern, und renne nicht mit wehenden Fahnen vorweg und alle Leute überholst du rechts und links. Das als kleine Übergangseinleitung. Nun zum Kapitel 3. Und da möchte ich vorweg sagen, dass wir tatsächlich diesen Text jetzt einmal lesen. Und ich hoffe, ihr habt eure Bibeln dabei. Ist es hell genug für euch? Ja? Denn das ist jetzt ein Text, von dem man vielleicht auch denkt, naja, den könnte man doch überspringen. Aber nein, ich quäl euch heute Abend. Nein, nicht, ich quäl euch nicht. Aber das ist jetzt der Text für heute Abend. Okay, das ist jetzt also, wie die Arbeit tatsächlich jetzt am Wiederaufbau der Mauern beginnt. Nehemia Kapitel 3. Und Eljaschib, der hohe Priester, machte sich auf, samt seinen Brüdern, den Priestern, und sie bauten das Schaftor. Das heiligten sie und setzten seine Türflügel ein, und sie bauten weiter bis zum Turm Mea, den heiligten sie, und bis zum Turm Hananel. Neben ihnen bauten die Männer von Jericho, und Sakur, der Sohn Imris, baute neben ihnen. Und das Fischtor bauten die Söhne Senaas. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Meremot aus, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakkots. Neben ihnen besserte Meschulam aus, der Sohn Berechias, des Sohnes Meschesabels. Und neben ihnen besserte Zadok aus, der Sohn Baanas. Ihr seid eine kinderreiche Gemeinde, stimmt's? Wenn von den jungen Paaren noch einige auf Namenssuche sind, könntet ihr hier fündig werden. Vers 5. Neben ihnen besserten die Leute von Tekoa aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Das alte Tor besserten Jojada, der Sohn Paseachs, und Meschulam, der Sohn Besodjas, aus. Sie deckten es mit Balken und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Neben ihnen besserte Melatja aus, der Gibeoniter, und Jadon, der Meronotiter, samt den Männern von Gibeon und von Mizpah, die der Gerichtsbarkeit des Statthalters jenseits des Stromes unterstanden. Neben ihnen besserte Usiel aus, der Sohn Harachas, einer der Goldschmiede. Neben ihm besserte Hanania aus, ein Salbenmischer. Sie stellten Jerusalem wieder her bis an die breite Mauer. Neben ihnen besserte Refaja aus, der Sohn Hurs, der Oberste des halben Bezirks von Jerusalems. Neben ihnen besserte Jedaja aus, der Sohn Harumafs, und zwar gegenüber seinem Haus. Neben ihm besserte Hattus aus, der Sohn Hasabnias. Malchia, der Sohn Harims, und Haschub, der Sohn Pachat Moabs, besserten einen weiteren Mauerabschnitt aus und den Ofenturm. Neben ihm besserte Shallum aus, der Sohn Halohes, der Oberste des anderen halben Bezirks von Jerusalem, und er und seine Töchter. Das Taltor besserten Hanun und die Bürger von Sanoach aus. Sie bauten es und setzten seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel, dazu 1000 Ellen an der Mauer bis zum Misttor. Das Misttor aber besserte Malchia aus, der Sohn Rachabs, der Oberste über den Bezirk Bet-Kerem. Er baute es und setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Aber das Quelltor besserte Shallun aus, der Sohn Kolhoses, der Oberste des Bezirks Mizpah. Er baute und überdachte es, setzte seine Türflügel ein, seine Schlösser und seine Riegel. Dazu baute er die Mauern am Teich Silua, beim Garten des Königs, bis an die Stufen, die von der Stadt Davids herabführen. Nach ihm besserte Nehemia aus, der Sohn Asbuks, der Oberste über die Hälfte des Bezirks Bet-Zur, bis gegenüber den Gräbern Davids und bis an den künstlichen Teich und bis an das Haus der Helden. Nach ihm besserten die Leviten aus, Rehum, der Sohn Banis. Neben ihm besserte Hasbaja aus, der Oberste über die Hälfte des Bezirks Kehila, für seinen Bezirk. Nach ihm besserten ihre Brüder aus, Bavai, der Sohn Henadats, der Oberste über die andere Hälfte des Bezirks Kehila. Neben ihm besserte Eser, der Sohn Jeschuas, der Oberste von Mizpah, einen weiteren Mauerabschnitt aus gegenüber dem Aufstieg zum Zeughaus am Winkel. Nach ihm besserte Baruch, der Sohn Sabais, mit Eifer einen weiteren Mauerabschnitt aus, vom Winkel bis an die Haustür Eliaschibs des Hohen Priesters. Nach ihm besserte Meremot, der Sohn Urias, des Sohnes des Hakkots, einen weiteren Mauerabschnitt aus, von der Haustür Eliaschibs bis an das Ende des Hauses Eliaschibs. Nach ihm besserten die Priester aus, die Männer aus der Jordanebene. Nach ihnen besserten Benjamin und Haschub ihrem Haus gegenüber aus. Nach ihnen besserte Asaja aus, der Sohn Maseas, des Sohnes Ananias, bei seinem Haus. Nach ihm besserte Binui, der Sohn Henadats, einen weiteren Mauerabschnitt aus, vom Haus Asajas bis zum Winkel und bis an die Ecke. Palaal, der Sohn Usais, besserte gegenüber dem Winkel und dem oberen Turm aus, der am Haus des Königs vorspringt, bei dem Kerkerhof. Nach ihm Pedaja, der Sohn des Parhosch. Die Tempeldiener aber wohnten auf dem Ophel bis gegenüber dem Wassertor im Osten und dem vorspringenden Turm. Nach ihm besserten die Leute von Tekoa einen weiteren Mauerabschnitt aus gegenüber dem großen vorspringenden Turm und bis an die Ophelmauer. Von dem Rostor an besserten die Priester aus, jeder seinem Haus gegenüber. Nach ihnen besserte Zadok aus, der Sohn Immers, seinem Haus gegenüber. Nach ihm besserte Shemaja aus, der Sohn Shejanjas, der Hüter des Osttores. Nach ihm besserte Hanania, der Sohn Shilmayas, und Hanun, der sechste Sohn Zalafs, einen weiteren Mauerabschnitt aus. Nach ihm besserte Meschulam aus, der Sohn Berias, gegenüber seiner Tempelkammer. Nach ihm besserte Malchia, ein Goldschmied, aus, bis an das Haus der Tempeldiener und der Händler dem Tor Mikfat gegenüber bis zum Obergemach an der Mauerecke. Und zwischen dem Obergemach an der Mauerecke und dem Schaftor besserten die Goldschmiede und die Händler aus. Amen. Das ist das Wort Gottes. Die Arbeit beginnt. Die Arbeiten an der Mauer Jerusalems. Dieses Kapitel führt uns direkt auf eine Baustelle. Als ich das las, da fühlte ich, als würde ich mit einer Kameradrohne so diese Mauer entlang fliegen. Und ich sah sie, und du siehst sie, wenn du es liest. Einer nach dem anderen. Wie sie alle an diesem einen großen Projekt arbeiten. Was für ein Bild muss das gewesen sein? Der Rundflug beginnt am Schaftor, wo wir Eliaschib, den Hohepriester, mit seinen Priesterkollegen sehen. Sie werkeln und sie hämmern, sie setzen die Türflügel des Tores ein. Neben ihnen Sakur, seine Männer am Turm Hananel. Am Fischtor arbeiten die Söhne Senaas mit Balken, mit Türflügeln, mit Schlössern, mit Riegeln. Eine Gruppe neben der anderen setzen sich für die Sache Gottes ein. Ja, man könnte natürlich denken, dass so ein Text es nicht wert sei, eine Predigt zu halten, aufgrund der vielen Details und der Namen, die uns vielleicht auch nicht so familiär klingen. Wen interessiert denn wohl im Detail, wer da wie was gemacht hat? Vielleicht Studenten des Bauingenieurwesens, aber sonst eigentlich kaum jemanden. Aber dem Heiligen Geist hat es gefallen, auch diesen Text uns zu hinterlassen als inspiriertes Wort Gottes. Und vermutlich habt ihr es von der Kanzel in der FEG München Mitte schon so oft gehört: Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Sie ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Und deswegen wollen wir uns heute Abend einen Moment auch mit diesem Text beschäftigen und versuchen, einige Punkte herauszuarbeiten, die uns helfen, in der Gottseligkeit, in der Heiligung, auch in dem Dienst vor allem für ihn voranzukommen und uns auch verändern zu lassen. Es sind ganz einfache Schlüsse, die ich jetzt mit uns teilen möchte, die wir aus diesem großartigen Projekt, was damals für die Arbeit im Reich Gottes notwendig war, aber auch für uns heute notwendig ist, entspringt. Das Erste, was wir sehen, ist, was ja förmlich uns entgegenspringt: Alle packen mit an. Alle. So ein Projekt hätte von Nehemia niemals allein bewerkstelligt werden können. Wir bekommen hier einen wunderbaren Einblick in die Vielzahl und Unterschiedlichkeit der Menschen, die dort mit anpacken, aber auch einen Einblick in die Buntheit, in die Vielfalt der Gemeinde und ihrer Glieder. Wir sehen hier, dass es sich um eine Baustelle handelt und nicht um ein Fußballstadion. In einem Fußballstadion sitzen 50, 60, vielleicht auch 70.000 Menschen auf den Rängen und beobachten, wie 22 Mann auf dem Spielfeld sich abplackern. Die Gemeinde Jesu aber ist kein Fußballstadion, in dem einige die Sitze wärmen und wenige die Arbeit tun. Der Bauauftrag damals hatte zum Ziel, wir erinnern uns, die Anbetung Gottes in Jerusalem wiederherzustellen. Der Name des Herrn sollte nicht länger von den Feinden Gottes aufgrund der niedergerissenen Mauern verhöhnt werden. Auch wir haben einen Auftrag von Gott bekommen. Wir sollen keine physischen Mauern bauen, aber genau wie damals den Namen Gottes in dieser Welt verkündigen, ihn anbeten. Und diesen Auftrag, den haben wir von Jesus selbst bekommen. Er hat uns gerufen, Menschen zu Jüngern zu machen in der ganzen Welt. Wir haben einen geistlichen Bau, an dem wir als seine Kinder mitwirken sollen. Denn sein Plan sieht vor, dass dieses geistliche Haus durch die Gemeinde aufgebaut wird. Und wir haben es schon gesagt, Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und wir wollen uns mit einklinken in dieses gemeinschaftliche Bauprojekt. Aber um diesen Auftrag zu erfüllen, bedarf es einer Vielzahl, eines großen Bautrupps. Alle müssen mit anpacken. Es genügt nicht, wenn dies nur Einzelne tun. Jeder ist gefragt. Jeder ist aufgefordert. Jeder soll seinen Beitrag dazu beisteuern, das Reich Gottes zu bauen. Ich denke, dass auch in der FEG München-Mitte ihr alle großen Grund habt, Gott zu danken, aufgrund der Vielzahl von Mitarbeitern. Eine Gemeinde kann nicht funktionieren, wenn nicht viele sagen, ich krempel die Ärmel hoch und packe mit an. Ich weiß nicht, wie es in eurer Gemeinde ist, aber häufig haben wir in Gemeinden die Erfahrung, dass gewisse Lasten eher auf wenigen Schultern verteilt werden und dass es eigentlich noch mehr Engagement von der Gesamtheit bedarf. Grundsätzlich können wir Gott danken für viele Mitarbeiter. Ich darf dies auch über die Arche-Gemeinde sagen. Ich staune, wie viele Geschwister sich einbringen, mit welch einem Herzblut sie mitarbeiten, Dinge möglich machen, die für Einzelne niemals machbar wären. Aber es gibt auch immer noch Menschen und immer wieder Menschen und vielleicht auch zeitweise Geschwister in der Gemeinde und vielleicht auch heute Abend hier einige, die es lieber vorziehen zu beobachten. Sie stehen am Rand und schauen, wie die Arbeit geht. Wie läuft das denn so, sagen sie sich. Der eine oder andere kritisiert vielleicht sogar. Konstruktive Kritik ist immer willkommen, ohne Frage. Aber wenn über die Qualität des Baus gemeckert wird, die eingesetzten Materialien nicht passen, auf die Ungenauigkeit in der Flucht der Mauer hingewiesen wird, während man die Hände in den Taschen hält, und die Bauleitung, die weiß ja sowieso gar nicht, was sie tut, dann haben wir ein Problem. So eine Haltung konnte sich Israel nicht leisten. Die Mauer wäre nie entstanden, und ich glaube, das macht der Text hier so deutlich, wenn 80% gemeckert und 20% gearbeitet hätten. Das Haus Gottes, auch die Gemeinde, auch die Ortsgemeinde kann nur gebaut werden, wenn sich alle Kinder des Herrn in die Arbeit positiv mit einbringen. Also, alle packen mit an. Das ganze Volk sagt Amen. Ja, ihr seid nicht die Arche. Sie hätten jetzt alle Amen gerufen. Und dann hätte ich sie festgenagelt an den Armen. Aber ihr lasst euch nicht aus der Reserve, ihr lasst euch nicht aus der Reserve locken. Ihr seid was. Also, alle packen mit an. Das sehen wir hier. Zweitens sehen wir hier demütiges Dienen. Mitarbeit benötigt ein demütiges Herz. Diesem demütigen Geist begegnen wir gleich in Vers 1. Und Eliaschib, der Hohepriester, machte sich auf, samt seinen Brüdern, den Priestern. Und sie bauten das Schaftor und so weiter. Kein Geringerer als der Hohepriester selbst packte mit an. Er wird uns als erstes genannt. Er und seine Priesterkollegen nahmen die Schaufel in die Hand und bauten am Schafstor. Dann, heißt es weiter, arbeiteten sie bis zum Turm Mea und bis zum Turm Hananel weiter. Normalerweise waren sie in solche handwerklichen Dienste nicht eingebunden. Ihre Gaben und ihr Ruf lag woanders. Aber nun war die Zeit gekommen, Einheit zu demonstrieren und durch ein positives Beispiel zu leiten. Wir haben keinen Hinweis darauf, dass sie in die Arbeit hineingedrängt werden mussten, sondern sie engagierten sich freiwillig und freudig um der Ehre Gottes willen und dienten mit Demut. Aber nicht nur die Priester taten dies, sondern auch Nehemia selbst tat dies. Die Erzählung, die wir hier lesen, stammt aus seiner Feder. Vielleicht sind es Aufzeichnungen aus einem Tagebuch, das er angefertigt hat, oder ein Bericht für den König, der ihm die Erlaubnis für dieses Projekt gab. Wir wissen es nicht. Klar ist aber, dass er in der Ich-Form schreibt. Als er nun diesen Höhepunkt seines Lebens, seines seines Lebens. Den Wiederaufbau der Stadtmauer Jerusalems niederschrieb. Für er so gebetet und gezittert hat, brachte er in dieser Aufzählung eine Menge Namen auf das Papier, aber einer fehlt. Er war der große Planer, Architekt, Visionär und Organisator des ganzen Unterfangens, aber erwähnt sich nicht mit einer Silbe. Ohne seine Fähigkeit, seine Motivationskünste, sein Können und sein Mut wäre die Sache niemals entstanden. Und doch hält er sich und seinen Namen aus der Liste heraus und zeigt damit, dass er vom selben demütigen Geist, wie Jesus ihn hatte, erfüllt war. Nebukadnezar, der einige Jahre vorher für den Verfall der Mauer verantwortlich war, der war stolz und hochmütig. Was hat er gesagt auf seiner Dachterrasse, auf seinem königlichen Palast, als er auf und ab ging? Da sagte er dies: Da ist das große Babel, das ich erbaut habe zur Königsstadt durch meine große Macht zu Ehren meiner Herrlichkeit. Daniel 4, Vers 30. Und als er diese Worte sprach, wurde ihm sein Ende angekündigt. Als die Mauer aber fertiggestellt war, sagte Nehemia in Kapitel 6, Vers 16, und als alle unsere Feinde das hörten, dass die Mauer fertig war, fürchteten sich alle Völker, die um uns herum wohnten, und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Frage, die wir uns immer und immer wieder stellen müssen, egal in welchem Dienstbereich der Gemeinde wir uns auch befinden. Warum diene ich? Um wen geht es? Für wen tue ich es? Ein Pastor hörte einmal eine Unterhaltung in einer anderen Gemeinde, wie Älteste sich darüber unterhielten, indem sie ein Problem beschrieben, nämlich eine Schwester, die bei den Kindern Dienst verrichtete, war nicht mehr tragbar. Und sie diskutierten und berieten, wie sie es dieser Schwester wohl beibringen können, ohne dass es eine große Explosion gibt. Wie kommt es dazu, dass jemand so sehr eingeschnappt ist, wenn leitende Brüder kommen und sagen: Weißt du, es könnte besser sein, dass du diesen Dienst tust oder diesen, weil wir vergessen, für wen wir es tun. Für uns, dann sind wir eingeschnappt. Für den Herrn, dann sagen wir: Gott, stell du mich hin, wo du mich haben willst. Demut ist nötig für den Dienst. Eine weitere Beobachtung ist, dass sie nicht nur alle anpackten und dies mit einem demütigen Herzen taten, sondern dass sie auch drittens in Gemeinschaft arbeiteten. Hier werden alle möglichen Menschen in diesem Textabschnitt erwähnt. Der Dienstplan enthält 41 unterschiedliche Gruppen. Darunter sind Priester, Leviten, Tempeldiener, Goldschmiede, Kaufleute, Statthalter, Privatpersonen, Männer und Frauen. Sie kamen auch aus unterschiedlichen Städten, wie zum Beispiel Jericho, Tekoa, Gibeon und Mizpah. Jede Gruppe arbeitete an einem Abschnitt, obwohl es so viele unterschiedliche Menschen an vielen Abschnitten waren, arbeiteten sie doch gemeinschaftlich an diesem Projekt. Jeder hatte seine Arbeit zu erledigen, aber er war nicht vom anderen isoliert. Beim aufmerksamen Lesen hört ihr, wie sie in Richtung des Nächsten wirkten. Die Bibel kennt nämlich keine von der Gemeinschaft isolierte Nachfolge und auch keine von der Gemeinschaft isolierte Mitarbeit. Unsere persönliche Beziehung zu Gott wird immer auch gemeinschaftlich gelebt. Wie können wir sonst den Anforderungen des Neuen Testaments nachkommen, wenn es zum Beispiel in Römer 15 heißt: Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre. Oder Epheser 5, Vers 19: Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen. Kolosser 3,16, lehrt und ermahnt einander. Hebräer 10,24, lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Manchmal höre ich, dass Menschen sagen, nun, ich habe eine persönliche Beziehung mit meinem Herrn und Heiland. Und das ist sehr, sehr gut. Und das ist auch unbedingt wichtig. Aber wir sollten nie vergessen, dass diese persönliche Beziehung zu Gott durch Jesus Christus uns immer in die Gemeinschaft mit anderen Gläubigen führt, die sich in der Gemeinde Jesu versammeln. Wir sind gerettet und in eine Gemeinschaft hineingeführt worden, weil Gott mit seinem Volk großartige Absichten hat, die niemals erreicht werden können, wenn jeder für sich allein herumwurschtelt. Hättest du die Menschen damals an der Mauer gefragt, was sie denn da tun, dann hätten sie mit einer Stimme geantwortet. Egal in welchem Bereich sie gerade beschäftigt waren, sie hätten geantwortet, dass sie Gottes Werk unter der Leiterschaft von Nehemia tun. Auf dieser Weise ist es auch für uns wichtig, uns einbinden zu lassen. Nun, es mag sein, dass dies niemanden von euch betrifft, weil ihr eine hervorragende Gemeinde seid. Aber vielleicht ist der eine oder andere doch jetzt innerlich auch gemahnt, seine eigene Haltung noch einmal zu überdenken. Egal, wo du mitarbeitest, ob im Hauskreis, im Kinderdienst, im Putzdienst, bei den Ordnern, bei der Musik, in der Seelsorge, bei der Technik, in Planungen, wo immer du dich mit hineinbringst, in missionarische Aktivitäten, vergiss nicht, es ist nicht dein Dienstbereich, deine heilige Kuh. Nein, es gehört der Gemeinde insgesamt. Wir müssen das große Ganze im Blick haben. Wir müssen die, die neben uns arbeiten, nicht außer Acht lassen. Wir müssen schauen und die uns die Frage stellen, fördert dies das Wohl der Gemeinde? Oder suche ich meine eigene Agenda zu befolgen? Das ist, was uns Punkt 4 sagt. Sie behalten das große Ganze im Blick. Nun, wenn du die Leute gefragt hättest, wer bist du und wo arbeitest du, nach dieser Beschreibung können wir davon ausgehen, dass die Antwort sehr klar gewesen wäre. Ich bin Jojada und arbeite am alten Tor. Das haben wir hier gelesen. Und wer bist du? Ich bin Malchia und arbeite am Misttor. Und du? Ich bin Meschulam und arbeite gegenüber der Tempelkammer. Aber wenn jemand auf die Frage, was ist deine Arbeit, geantwortet hätte, ich weiß es nicht, dann hat er entweder das große Ganze nicht verstanden oder einfach kein Interesse am Aufbau gehabt. Ja, sie machten sich in Gruppen an das Werk, aber waren doch in der Gesamtarbeit eingebunden, denn jede Gruppe arbeitete zur nächsten hin. Sie begannen bei einem Stadttor und es ging zum nächsten. Stell dir vor, eine Gruppe ist an einem Mauerabschnitt beschäftigt und einer von ihnen sagt, ich habe eine Idee. Ich habe eine Vision vom Herrn bekommen. Lass uns hier mal eine Sonnenterrasse auf der Mauer bauen. Guck mal, was für ein schöner Blick hier. Das ist manchmal so. Ich spreche aus Erfahrung. Manchmal, es ist schön, wenn kreative Ideen kommen, aber manch einer verliert dabei das große Ganze aus dem Blick. Der will sich eine Sonnenterrasse bauen. Ein anderer sagt, gut, lass uns noch die Orangen, die hier wachsen, auspressen, den Saft verkaufen und nette Kaffeemöbel hinstellen. Macht sich gut auf der Stadtmauer. Tolle Idee, aber weißt du, ganz ehrlich, es ist nicht hilfreich jetzt. Ehe man sich versieht, verliert man den Blick fürs große Ganze. Man arbeitet nicht zügig weiter. Und die Brüder, die am anderen Abschnitt arbeiten, warten und warten und warten und die kommen nicht. Sie wirken nicht zielstrebig darauf hin, die Mauer zu schließen. Wenn wir unsere Arbeit in der Gemeinde tun, dann lasst uns prüfen, ob wir noch das große, alles überragende Ziel im Blick haben. Die Gemeinde existiert ja nicht für sich selbst, sondern sie ist da, um Menschen zu Christus zu führen und sie in die Nachfolge Jesu zu begleiten. Das ist unser großes Ziel, das ist unsere Aufgabe. Wir wollen uns nicht verlieren und ablenken lassen von dieser großen Vision. Wenn wir also in einer Kleingruppe arbeiten oder wo auch immer, dann stellen wir uns hin und wieder die Frage, bin ich mit dem großen Auftrag gleichgeschaltet oder arbeite ich an meiner persönlichen Sonnenterrasse auf der Mauer? Im späten 17. Jahrhundert war Sir Christopher Wren Baumeister Londons. Er war königlicher Generalarchitekt von England. Sein Hauptwerk war die von 1675 bis 1710 erbaute St. Paul's Cathedral in London. Er war der Architekt und Bauleiter. Ein Fremder kam auf die Baustelle, so wird berichtet, ging herum und fragte die verschiedenen Arbeiter, was tust du da? Er kam zu einem jungen Mann und fragte ihn, was machst du? Und ihr müsst wissen, bei so einem Bau sind auch viele involviert. Der junge Mann antwortete, ich helfe mit, die Empore für die Orgel zu bauen. Er ging weiter über die Baustelle und fragte einen anderen Mann, und was machst du? Ich arbeite an den herrlichen glasbemalten Fenstern, war die Antwort. Ein weiterer wird gefragt, was ist mit dir? Er sagte, ich arbeite am Mosaik auf dem Fußboden des Kanzelbereichs. Und dann ging er zu einem Mann, der am Rand arbeitete. Der stand mit einem Hammer da und Meißel und hämmerte an einem großen, unförmigen Steinblock herum, was viel Staub und Dreck machte. Der Besucher fragte ihn, und junger Mann, was machst du? Der schaute ihn an und sagte, ich helfe Sir Christopher Wren, die St. Paul's Cathedral zu bauen. Der hatte das große Ganze im Blick. Und wenn einer zu dir oder zu mir kommt und sagt, was machst du da? Ich helfe Jesus Christus, seine Gemeinde zu bauen. Und alles Volk sagt, Amen. Amen. So soll es sein. Möge Gott es uns schenken. Ja, und dann sehen wir auch, dass dieser Aufbau mit Störungen verbunden war. Und zwar mit Störungen von innen und außen. Wir werden es morgen früh auch sehen, insbesondere über die Angriffe sprechen, die dann kommen. Und so ist es, wenn wir für Gott arbeiten, dann bekommen wir Gegenwind. So war auch die Reaktion damals. Es geschah Gewaltiges. Das Unmögliche bekam Gestalt. Die Mauer, Jahrzehnte in Schutt und Asche, Trümmerhaufen, plötzlich entsteht sie wieder neu. Im Schutze der Dunkelheit kam dieser Nehemia aus Susan und machte eine Bestandsaufnahme, und bevor die Gegenkräfte überhaupt realisierten, wurde vor ihren Augen die Mauer wieder aufgebaut. Dann lesen wir in Vers 33, das ist dann der nächstfolgende Vers. Und es geschah, als Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, da wurde er zornig und ärgerte sich sehr und spottete über die Juden. Sanballat war ärgerlich, er mochte diesen Einsatz nicht. So ist es auch in der Gemeinde, wenn wir mit vereinter Kraft aufstehen, dann mögen Gottlose das nicht leiden. Religiosität in einem bestimmten Rahmen ist in Ordnung und akzeptiert, aber wenn die Gemeinde sagt, Jesus ist der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben, dann gibt es Widerstand. Wenn wir christliche Ethik vertreten und nicht mitmachen in all dem Durcheinander, wenn wir sagen, dass Sex außerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau Sünde ist, dann bekommst du Widerstand. Wenn du vom Himmel sprichst, der auf die wartet, die allein auf Jesus vertrauen, und die Hölle, die auf die wartet, die ihn ablehnen, dann bekommst du keinen Beifall. Wenn das Werk Gottes auf diese Weise gebaut wird, durch die Verkündigung des Evangeliums und die Proklamation Jesu Christi, dann steht die Hölle dagegen auf. Der Teufel und die Gottlosen geraten in Rage, wenn Jesus seine Gemeinde baut und wenn wir mit anpacken. Das ist der Widerstand von außen, über den wir noch hören werden. Aber hier sehen wir auch Widerstand von innen. Vers 5. Neben ihnen besserten die Leute von Tekoa aus, aber die Vornehmen unter ihnen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Auch die gab es. Sie wollten sich nicht einbinden lassen. Sie zweifelten. Das ist doch größenwahnsinnig. Sie kritisierten. Sie waren sich zu schade. Sie standen im Abseits. Vielleicht passte ihnen die Einteilung nicht. Vielleicht fühlten sie sich nicht genügend gewürdigt oder genügend gebeten. Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, dass sie nicht bereit waren, ihren Nacken zum Dienst für ihren Herrn zu beugen. Das ist der Widerstand, der von innen kommt. Als ich das las, da wurde ich an unseren Herrn Jesus erinnert. Und überhaupt steht natürlich bei so einer Predigt immer die Gefahr im Raum, dass wir daraus so eine moralisierende Predigt machen. Siehst du, alle müssen anpacken. Siehst du, du musst. Und siehst du nicht, und mach schon. Und ja, wir sind aufgefordert, es zu tun, absolut. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir unseren Dienst niemals losgelöst von unserem Herrn Jesus Christus tun. Die Vornehmen von Tekoa wollten ihren Nacken nicht beugen. Jesus war anders. Er beugte seinen Nacken im Dienst. Und wir müssen auch in dieser Frage immer wieder das Kreuz und Christus im Zentrum haben, sonst eben wird es moralisierend und gesetzlich. Aber wenn wir im Aufblick zu dem, der bereit war, seinen Nacken zu beugen, aus Dankbarkeit für sein Erlösungswerk und seiner Liebe zu uns motiviert sind, dann werden wir mit Freude an die Arbeit gehen. Wenn also jemand nicht bereit ist, seinen Nacken zu beugen, dann möchte ich ihn herausfordern, schau auf Christus, der für dich seinen Nacken gebeugt hat. Was sagt Jesus? Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der, ihn gesandt hat. In Lukas 22 sagt er, ich aber bin unter euch wie ein Diener. Der Höhepunkt seines Dienstes war der Augenblick, als er den Nacken unter das Kreuz beugte. Als er das Holz nach Golgatha trug, um dort für unsere Sünden zu bezahlen, dort erniedrigte er sich bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Dieser, dein und mein Herr und Heiland, hat sich nicht geschont, sich nicht verschont, sondern er hat uns gedient. Und wenn wir ihm im Blick behalten, dann arbeiten wir nicht aufgrund moralischer Appelle von der Kanzel mit, sondern aus Liebe und Dankbarkeit dem gegenüber, der sich nicht weigerte, seinen Nacken für uns zu beugen. Wer sind wir, dass wir sagen, ich mache da nicht mit? Jesus Christus, ihr Lieben, immer und immer wieder, soll und muss die Motivation unserer Arbeit sein und unserer Mitarbeit. Wir arbeiten für ihn, nicht für uns. Wir arbeiten und helfen mit, damit seine Gemeinde gebaut wird. Und deswegen möchte ich uns heute Abend Mut machen. Geh an die Arbeit, greif zur Schaufel, schleppe Steine, wirke mit. Aber nicht, weil von vorne gesagt wird, du musst, sondern weil du zu dem schaust, der für dich die Last getragen hat, damit du mitwirken und befreit sein kannst. Möge Gott es uns schenken. Amen. Ja, Vater, so danken wir dir auch für diesen Abschnitt in deinem Wort und für all das, was wir auch schon erleben. Ich danke dir auch für die FEG München Mitte, für diese wunderbaren Brüder und Schwestern, die aus Dankbarkeit und Liebe dir dienen. Aber Herr, du siehst auch, wo wir uns manchmal zu schade sind oder auch zu stolz sind oder auch unsere eigenen Agenden durchbringen wollen. Hilf uns, dass wir das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren, und möge auch unsere Arbeit dazu dienen, dass die geistlichen Mauern in unserem eigenen Leben, aber auch in unseren Gemeinden und in unserem Land wieder neu errichtet werden. Amen.